Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Finanzpost.de, der Finanz- und Vorsorge-Podcast. Ich bin Lia und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute an meiner Seite ist natürlich wie immer der erfahrene Finanzcoach Mike Marx. Hallo Mike.
Hallo Lia, ich grüße dich. Schön, wieder hier zu sein. In unserer letzten Folge haben wir ja über die Fundamentalanalyse gesprochen und wie man den wahren Wert eines Unternehmens ermittelt. Heute wollen wir da noch einen Schritt weitergehen und uns die wichtigsten Werkzeuge dafür ansehen, die Kennzahlen. Das klingt vielleicht erstmal trocken, aber ich verspreche euch, es ist unglaublich spannend und entscheidend für euren Erfolg an der Börse.
Genau. Das war eine super spannende Folge. Und du hast recht. Bei Worten wie Erkennzahlen zucke ich innerlich immer ein bisschen zusammen und denke an komplizierte Mathematik. Aber du hast versprochen, dass wir das heute ganz einfach erklären. Welche Kennzahlen schauen wir uns denn genau an?
Wir konzentrieren uns heute auf die drei wichtigsten und bekanntesten Kennzahlen, die jeder Anleger kennen sollte. Das sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, kurz KBV und die Dividendenrendite. Wenn man diese drei verstanden hat, hat man schon eine sehr solide Basis, um Aktien zu bewerten. Es gibt natürlich noch Dutzende weitere, wie den Cashflow, die Eigenkapitalrendite oder den Verschuldungsgrad, die wir in unserer Folge zur Fundamentalanalyse bereits angerissen haben. Aber diese drei sind das absolute Fundament.
Okay, KGV, KBV und Dividendenrendite. Fangen wir doch direkt mit dem KGV an. Ich habe das schon oft gehört. Aber was genau sagt dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis aus?
Sehr gerne. Das KGV ist wahrscheinlich die berühmteste Kennzahl überhaupt. Sie setzt den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens in Beziehung zu dem Gewinn, den das Unternehmen pro Aktie erzielt. Die Formel ist also ganz einfach. Aktienkurs geteilt durch den Gewinn pro Aktie. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dir sagt, mit dem Wievielfachen ihres Jahresgewinns eine Aktie an der Börse bewertet wird. Man kann auch sagen, es ist die Anzahl der Jahre, die das Unternehmen bräuchte, um seinen eigenen Aktienkurs als Gewinn zu erwirtschaften, wenn der Gewinn konstant bliebe.
Das klingt logisch. Wenn eine Aktie also 10 Euro kostet und das Unternehmen 1 Euro Gewinn pro Aktie macht, wäre das KGV 10. Das Unternehmen bräuchte also 10 Jahre, um den Wert seiner eigenen Aktie zu verdienen. Aber was ist denn ein gutes KGV? Gibt es da eine Faustregel?
Eine sehr gute Frage. Eine allgemeine Faustregel besagt, dass ein KGV zwischen 10 und 15 als fair oder günstig bewertet gilt. Ein KGV unter 10 könnte auf eine Unterbewertung hindeuten, während ein KGV über 20 oder sogar 30 eher teuer ist. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, man darf das KGV niemals isoliert betrachten. Es hängt ganz stark von der Branche, dem Wachstum des Unternehmens und der allgemeinen Marktlage ab. Ein KGV von 25 kann für ein Unternehmen ein Schnäppchen sein, während ein KGV von 9 für ein anderes eine Falle darstellt.
Warum ist die Branche so wichtig? Haben verschiedene Branchen unterschiedliche normale KGVs?
Exakt. Technologieunternehmen zum Beispiel, die sehr schnell wachsen und hohe Erwartungen für die Zukunft haben, haben oft ein sehr hohes KGV von 30, 40 oder sogar noch mehr. Denken wir an Firmen wie Nvidia oder Amazon in ihren starken Wachstumsphasen. Die Anleger sind hier bereit, einen hohen Preis zu zahlen, weil sie erwarten, dass die Gewinne in der Zukunft exponentiell ansteigen werden. Ein etabliertes Industrieunternehmen wie BASF oder ein Versorger wie E.ON, der nur langsam und stetig wächst, hat dagegen typischerweise ein viel niedrigeres KGV, vielleicht zwischen 12 und 18. Man muss also immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Sprich, das KGV eines Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt oder mit direkten Konkurrenten. Es wäre unfair, das KGV von Volkswagen mit dem von Microsoft zu vergleichen.
Das macht Sinn. Man kann also nicht einfach eine Tech-Aktie mit einer Autoaktie vergleichen und sagen, die eine ist zu teuer. Was ist mit dem Wachstum? Du sagtest, das spielt auch eine große Rolle.
Genau. Ein hohes KGV kann absolut gerechtfertigt sein, wenn das Unternehmen seine Gewinne jedes Jahr um 20 oder 30% steigert. In diesem Fall wächst das Unternehmen sozusagen in seine hohe Bewertung hinein. Das KGV von heute erscheint dann in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr so hoch. Umgekehrt kann eine Aktie mit einem niedrigen KGV von 8 eine echte Wertfalle sein, wenn die Gewinne des Unternehmens stagnieren oder sogar sinken. Man spricht hier auch vom Value Trap. Die Aktie sieht billig aus, wird aber immer billiger, weil die Geschäftsaussichten schlecht sind. Ein klassisches Beispiel waren viele Telekommunikationsunternehmen nach dem Platzen der Dotcom-Blase.
Okay. Ich merke schon, man muss da etwas genauer hinschauen. Das KGV ist also ein guter erster Anhaltspunkt, aber man muss es immer im Kontext sehen. Kommen wir zur zweiten Kennzahl, dem Kurs-Buchwert-Verhältnis, dem KBV. Was verbirgt sich dahinter?
Das KBV ist eine eher substanzorientierte Kennzahl. Es vergleicht den Börsenwert eines Unternehmens, also den Aktienkurs, mit seinem Buchwert. Der Buchwert ist im Grunde das Eigenkapital des Unternehmens, das in der Bilanz steht. Also alle Vermögenswerte wie Gebäude, Maschinen, Patente und Bargeld, abzüglich aller Schulden. Das KBV sagt dir also, wie viel die Anleger an der Börse für einen Euro Eigenkapital des Unternehmens bezahlen. Es ist quasi der Preis für die Substanz, die Nettosubstanz des Unternehmens.
Und was ist hier ein guter Wert? Wenn der Buchwert dem echten Wert des Unternehmens entspricht, müsste ein KBV von 1 ja eine faire Bewertung sein, oder?
Genau das ist der Gedanke dahinter. Ein KBV von 1 bedeutet, dass der Börsenwert genau dem in den Büchern ausgewiesenen Eigenkapital entspricht. Ein KBV unter 1 würde bedeuten, dass man das Unternehmen an der Börse für weniger kaufen kann, als seine Substanz eigentlich wert ist. Das klingt erstmal nach einem fantastischen Schnäppchen. Value-Investoren wie der legendäre Benjamin Graham, der Lehrer von Warren Buffett, haben gezielt nach solchen Aktien gesucht. Sie wollten quasi einen Euro für 50 Cent kaufen.
Aber ich ahne es schon. Auch hier gibt es wieder einen Haken, richtig? Es kann ja nicht so einfach sein.
Du lernst schnell, Lia. Ja, den gibt es. Der Buchwert hat nämlich seine Tücken. Er ist ein rein buchhalterischer Wert und spiegelt oft nicht den wahren zukünftigen Wert eines Unternehmens wider. In der Bilanz stehen vielleicht veraltete Maschinen, die längst abgeschrieben sind, aber noch funktionieren. Oder Immobilien, die zu einem viel zu niedrigen historischen Preis bewertet sind. Noch wichtiger ist aber, dass der Buchwert immaterielle Vermögenswerte wie eine starke Marke, loyale Kunden oder innovative Technologien kaum erfasst. Ein Unternehmen wie Coca-Cola oder Apple hat einen enormen Markenwert, der im Buchwert kaum auftaucht. Deshalb haben solche Unternehmen fast immer ein hohes KBV, oft von 5, 10 oder sogar noch mehr. Niemand würde erwarten, Coca-Cola zu einem KBV von 1 zu kaufen.
Das heißt, ein niedriges KBV ist vor allem bei Unternehmen aussagekräftig, die viel Substanz haben, also viele materielle Vermögenswerte, wie zum Beispiel Industrieunternehmen oder Banken.
Genau richtig. Bei Banken, Versicherungen an oder Industrieunternehmen, deren Geschäft stark von materiellen Werten abhängt, ist das KBV eine sehr nützliche Kennzahl. Das Geschäftsmodell einer Bank besteht ja quasi aus ihrer Bilanz. Wenn eine solide Bank ein KBV von 0,7 hat, kann das ein starkes Kaufsignal sein, weil man die Vermögenswerte mit einem Abschlag von 30% kauft. Bei einem Softwareunternehmen wie SAP oder einer Social-Media-Plattform wie Meta ist das KBV hingegen fast bedeutungslos. Deren Wert liegt in den Algorithmen, den Nutzerdaten und der Marke. Alles Dinge, die in der Bilanz unterbewertet sind. Hier ist das KGV oder das Umsatzwachstum viel wichtiger.
Verstanden. Das KBV ist also der Substanzcheck, während das KGV eher die Ertragskraft und die Zukunftserwartungen bewertet. Dann fehlt uns jetzt noch die dritte im Bunde, die Dividendenrendite. Die ist ja vor allem für Anleger interessant, die ein laufendes Einkommen aus ihren Investments erzielen wollen, oder?
Exakt. Die Dividendenrendite ist eine ganz einfache und sehr beliebte Kennzahl. Sie gibt an, wie hoch die prozentuale Ausschüttung eines Unternehmens im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs ist. Die Formel lautet: Dividende pro Aktie geteilt durch den Aktienkurs, das Ganze mal 100. Wenn eine Aktie 100 Euro kostet und das Unternehmen eine Dividende von 3 Euro pro Aktie zahlt, beträgt die Dividendenrendite 3%. Es ist quasi die Verzinsung, die man allein durch die Ausschüttung auf sein eingesetztes Kapital erhält.
Und was gilt hier als gut? 3% klingt jetzt erstmal nicht nach extrem viel, wenn man es mit den Zinsen auf einem Tagesgeldkonto vergleicht, die ja auch wieder steigen.
Das stimmt, aber man darf nicht vergessen, dass zur Dividendenrendite ja noch die möglichen Kursgewinne der Aktie hinzukommen. Eine Dividendenrendite zwischen 2 und 4% gilt bei soliden etablierten Unternehmen als attraktiv und nachhaltig. Alles über 4 oder 5% ist schon sehr hoch und man sollte genauer hinschauen. Eine extrem hohe Dividendenrendite kann nämlich auch ein Warnsignal sein. Es ist nicht immer ein Zeichen von Stärke.
Ein Warnsignal? Ich dachte immer, je mehr Dividende, desto besser. Das ist doch bares Geld, das auf meinem Konto landet.
Das ist ein häufiger Trugschluss. Eine sehr hohe Dividendenrendite kann zwei Gründe haben. Entweder schüttet das Unternehmen einen sehr großen Teil seines Gewinns aus, was bedeuten kann, dass nicht mehr genug Geld für wichtige Investitionen in die Zukunft, für Forschung und Entwicklung oder für die Tilgung von Schulden übrig bleibt. Das Unternehmen lebt dann von der Substanz. Oder, und das ist häufiger der Fall, der Aktienkurs ist in letzter Zeit stark gefallen, weil der Markt dem Unternehmen nicht mehr viel zutraut. Die hohe Rendite ist dann quasi ein Lockangebot, aber es besteht die Gefahr, dass das Unternehmen die Dividende in Zukunft kürzen oder ganz streichen muss. Die Dividende ist nämlich eine freiwillige Zahlung und nicht garantiert.
Das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte also nicht blind auf die höchste Dividendenrendite schielen, sondern auch prüfen, ob das Unternehmen die Dividende auch nachhaltig zahlen kann. Wie macht man das?
Ein guter Indikator ist die sogenannte Ausschüttungsquote. Sie gibt an, wie viel Prozent vom Gewinn als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Eine gesunde Ausschüttungsquote liegt oft zwischen 30% und 60%. Das zeigt, dass das Unternehmen profitabel ist, aber auch genug Geld für zukünftiges Wachstum zurückbehält. Wenn ein Unternehmen 80, 90 oder sogar über 100% seines Gewinns ausschüttet, ist das auf Dauer nicht nachhaltig. Man sollte auch in die Historie schauen. Zahlt das Unternehmen schon seit vielen Jahren eine stabile oder sogar steigende Dividende? Unternehmen, die das tun, nennt man Dividendenaristokraten. Und die schauen wir uns in der nächsten Folge noch genauer an.
Super, das ist ein toller Ausblick. Fassen wir die drei Kennzahlen nochmal zusammen. Das KGV bewertet die Ertragskraft und die Zukunftserwartungen. Das KBV checkt die Substanz des Unternehmens. Und die Dividendenrendite zeigt die Höhe der Ausschüttung an die Aktionäre. Und bei allen dreien gilt: niemals isoliert betrachten, sondern immer im Kontext der Branche, des Wachstums und der allgemeinen Marktlage.
Perfekt zusammengefasst, Lia. Man kann sich das wie ein Puzzle vorstellen. Jede Kennzahl ist ein Puzzleteil. Erst wenn man mehrere Teile zusammensetzt, ergibt sich ein klares Bild vom Unternehmen. Ein guter Investor ist wie ein Detektiv, der verschiedene Hinweise sammelt. Man sollte immer mindestens 2 oder 3 Kennzahlen kombinieren und sie mit den Werten von Konkurrenten und der eigenen Historie des Unternehmens vergleichen. Dann bekommt man ein wirklich gutes Gefühl dafür, ob eine Aktie fair bewertet, günstig oder zu teuer ist.
Das war unglaublich hilfreich, Mike. Ich glaube, ich habe jetzt eine viel bessere Vorstellung davon, wie Analysten und Profis auf Aktien schauen. Es ist gar nicht so eine schwarze Magie, wie ich dachte, sondern eher ein Handwerk, das man lernen kann. Vielen Dank für diese tollen Erklärungen.
Sehr gerne. Und genau das ist das Ziel, euch zu zeigen, dass ihr das auch könnt. Ihr müsst keine Finanzgenies sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Ein bisschen Neugier und die richtigen Werkzeuge reichen oft schon aus. Und in der nächsten Folge legen wir mit den Dividendenaristokraten noch eine Schippe drauf und zeigen euch, wie ihr Unternehmen findet, die euch quasi ein passives Einkommen zahlen.
Ich freue mich schon riesig darauf. Das war es für heute bei finanzpost.de, der Finanz- und Vorsorge-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.
Rechtlicher Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die dargestellten Meinungen sind die der Podcaster und nicht notwendigerweise die von finanzpost.de. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden. Informieren Sie sich bitte umfassend, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.